SWR aktuell. Infodate am Abend.
Mit Bettina Kotzana. Hallo. Es ist ein schier unvorstellbarer Vorgang. In vier Regionen im Osten der Ukraine laufen gerade von der russischen Seite so deklarierte Referenden ab, die in Wahrheit gar keine sind. Die Menschen sollen erklären, dass sie künftig zur Russischen Föderation gehören wollen. Und wie unsere Korrespondentin Andrea Bär berichtet, wird dabei viel Druck ausgeübt.
Also es wurden Scheinstrukturen gebildet, zum Beispiel Wahlkommissionen oder Wahllokale. Es gibt Stimmzettel und all das ist aber natürlich vollkommen illegal und entspricht überhaupt nicht irgendeiner realen Abstimmung. Im Moment ist es so, dass zunächst diese angebliche Wahl, die keine ist, in privater Umgebung, also in den Wohnungen der Menschen ablaufen soll. Und aus ukrainischer Sicht bedeutet das eben, ja, da kann sehr viel Druck ausgeübt werden, auch mit Waffengewalt. Der ukrainische Gouverneur der Region Luhansk, Sergei Haidai, hat zum Beispiel gesagt, den Menschen würde gesagt, dieses Pseudo-Referendum sei verpflichtend, sie müssten daran teilnehmen. Und wer seine Stimme nicht abgeben würde, der würde zum Beispiel die Arbeit verlieren und bei den Sicherheitsbehörden gemeldet und solche Sachen.
In Russland läuft währenddessen die Teilmobilmachung weiter und viele Männer und Frauen verlassen das Land. Sie wollen an diesem Krieg nicht teilnehmen und flüchten. Wie soll der Westen damit umgehen? Das wird gerade bei der EU diskutiert, aber auch in Berlin. Markus Sambale.
Wie Deutschland russischen Kriegsdienstverweigerern und Deserteuren konkret helfen will, da bleibt Regierungssprecher Hebestreit vage. Er verweist auf die Suche nach einer europäischen Lösung in den kommenden Wochen. Aus den Regierungsparteien, aber auch aus Union und Linken gibt es seit Tagen Forderungen, die Aufnahme russischer Kriegsdienstverweigerer zu erleichtern. Doch das umzusetzen ist kompliziert. Bundesinnenministerin Faeser weist darauf hin, dass es bei Asylverfahren schon eine Änderung gegeben habe, dass nämlich Kriegsdienstverweigerung bei Russen im Regelfall als Schutzgrund anerkannt werde. Es handele sich aber weiter um Einzelfallentscheidungen.
Die Energiekrise, ihre Folgen und die Abfederung dieser Folgen haben sich wie ein roter Faden durch die Woche im Bundestag gezogen. Heute dann die ausführliche Debatte dazu. Andreas Reuter berichtet.
Was Deutschland braucht, ist eine Strompreisbremse, sagte Tilman Kuban von der CDU. Aber was die Regierung für die Entspannung auf dem Energiemarkt tue, sei bisher Fehlanzeige. Mario Chaya von der CDU sprach von einer dramatischen Situation. Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen sei dafür verantwortlich, dass es Chaos und Gegeneinander in der Regierung gebe. Das Versagen liege bei der Union, die noch heute gegen Windkraftanlagen kämpft, konterte Timon Gremmels, Energieexperte der SPD. Und Dieter Janicek von den Grünen fügte an die Union gewandt wörtlich hinzu, hätten sie uns nicht in die Abhängigkeit von solchen Autokraten geführt, würden wir heute anders dastehen.
Wohngeldempfänger können ab Januar mit einer Verdopplung des Zuschusses rechnen. Aus 180 Euro im Monat sollen dann 370 werden. Das jedenfalls geht aus dem Gesetzentwurf von Bundesbauministerin Geiwitz hervor. Die Bauminister der Länder sehen bei den Mehrkosten von geschätzten 4 Milliarden Euro den Bund in der Pflicht. Das haben sie bei ihrem Treffen in Stuttgart deutlich gemacht. Ein weiteres Thema dort, auch am Bau wird gerade alles horrend teurer. Der Bund will aber, dass jährlich 400.000 neue Wohnungen entstehen. Die Branche hält das für unrealistisch. Bundesbauministerin Geiwitz stellte in Stuttgart aber klar.
Das Ziel ist das Ziel und das Ziel ist keine politische Erfindung, sondern abgeleitet vom Bedarf. Der Bedarf ist sogar noch gestiegen. Der 24. Februar war natürlich ein Einschnitt. Das heißt, die Baubedingungen sind schwieriger geworden. Gleichzeitig brauchen wir noch mehr sozialen Wohnungsbau. Wir haben die Schlüsse daraus gezogen, dass wir unsere Anstrengungen intensivieren müssen. Wir müssen jetzt über diese schwierige Phase auch die Bauindustrie unterstützen.
Wieder Druck auf den Kölner Erzbischof Kardinal Wölki. Er soll zu spät gegen den ehemaligen Düsseldorfer Stadtdechanten vorgegangen sein. Dem Pfarrer werden sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Bei der Staatsanwaltschaft Köln sind Anzeigen eingegangen. Wölki habe in der Vergangenheit eine falsche eidesstattliche Versicherung abgegeben, so der Vorwurf. Aus Köln berichtet Jochen Hilgers.
Am 21. November 2018 meldete Wölki an den Kardinal Ladaria Ferrer im Vatikan auf 4 Seiten verschiedene sexuelle Übergriffe des Priesters auf Jugendliche und junge Erwachsene. So soll er zum Beispiel mit minderjährigen jugendlichen Ministranten häufig Saunabesuche unternommen und sie zu alkoholischen Getränken eingeladen haben. Mit einem 19-Jährigen habe er in seiner Wohnung gegen den Willen des jungen Mannes Pornofilme geschaut und sich in seiner Gegenwart selbst befriedigt. Mehr als 2 Jahre dauerte es aber nach dem Schreiben, bis das Erzbistum den Priester beurlaubt hat und die Staatsanwaltschaft eingeschaltet wurde. Für die Kirchenoppositionelle Maria Mesrian von Maria 2.0 ist damit die Glaubwürdigkeit des Kardinals endgültig zerstört.
Fokus Südwest.
Der baden-württembergische Landtag arbeitet in einem Untersuchungsausschuss die Polizeiaffäre auf. Heute wurde Innenminister Strobel befragt, der sich hörbar nicht wohlgefühlt hat in seiner Haut. Gegen Strobel gab es im Frühjahr den Vorwurf, dass er unerlaubt Gerichtsakten weitergegeben habe, und zwar an einen Journalisten. Das hat Strobel eingeräumt, und dazu sagte er heute, dass er das rückblickend nicht noch einmal machen würde. Zur in die Kritik geratenen Beförderungspraxis bei der Polizei sagte Strobel hingegen:
Ich weise den Vorwurf der parteipolitisch motivierten Beförderungspraxis bei der Polizei Baden-Württemberg entschieden zurück. Er ist auch bösartig und wahrheitswidrig und mit null Substanz.
Außerdem äußerte sich Strobel zu der zentralen Figur in der Affäre, A.R., dem ranghöchsten Polizeibeamten des Landes, wird sexuelle Belästigung vorgeworfen. Noch einmal Thomas Strobel.
A.R. genoss einen exzellenten Ruf in der Polizei und im Ministerium. Das möchte ich an dieser Stelle klipp und klar sagen, ja, hervorheben. Nie hatte ich irgendetwas Negatives über ihn gehört. Außer vielleicht, als er ins Gespräch für diese Führungsfunktion gekommen ist, dass er doch etwas zu jung sei.
Dieser A.R. ist vom Dienst suspendiert. Die Opposition im baden-württembergischen Landtag fordert weiterhin Strobels Rücktritt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Stuttgart, die laufen noch. Und noch ein Untersuchungsausschuss, diesmal in Mainz. Dort wird noch heute die Aussage von Landesinnenminister Lewenz zur Flutkatastrophe im Ahrtal erwartet. Die Frage ist noch einmal, ob das Ministerium und seine untergeordneten Behörden in der Flutnacht falsch reagiert haben. Für die Zeit nach dem Wiederaufbau der zerstörten Eisenbahnstrecke im Ahrtal gibt es seit heute ein Betriebsprogramm. Der Zweckverband SPNV Nord hat das Konzept vorgelegt. In Zukunft sollen zwischen Ahrbrück und Remagen alle 20 Minuten Züge fahren. SWR-Reporter Konstantin Plecking.
SPNV Nord-Verbandsdirektor Thorsten Müller sagte, für den Bahnverkehr im Ahrtal bestehe durch den Neubau eine einmalige Chance. Im Konzept vorgesehen ist auch, dass die Züge zusätzlich in Marienthal oder an zweiten Bahnhöfen in Dernau oder Bad Neuenahr halten können. Außerdem ermöglicht das Konzept, dass in der Zukunft Züge aus dem Ahrtal bis Köln und Wuppertal fahren können. Außerdem soll es einfacher werden, auf Anschlusszüge in Richtung Koblenz umzusteigen. Damit das Konzept möglich wird, müsse die Strecke im Ahrtal, beispielsweise zwischen Dernau und Rech, zweigleisig ausgebaut werden. Nach den aktuellen Plänen der Bahn soll die Ahrtalbahn Ende 2025 vollständig wieder aufgebaut und elektrifiziert sein.
Gestern hat der Bundestag ein Notfall-BAföG beschlossen. Das heißt, dass wegen der aktuellen Krisen auch Studentinnen und Studenten Geld bekommen können, die eigentlich keinen Anspruch haben. Die Vorsitzende der Studierendenschaft der Uni Heidelberg, Michelle Pfister, sagte heute in SWR aktuell, dass die Neuregelung aus ihrer Sicht noch nicht reicht.
Angesichts der momentanen Krise ist die Erweiterung auf jeden Fall ein wichtiger Schritt, aber ich fürchte, angesichts der Schieflage, in der sich BAföG schon davor befunden hat, wird das nicht ausreichen. Es braucht die vom Ministerium angekündigte Strukturreform schnell und umfassend, damit möglichst viele Studierende davon profitieren. Denn momentan warten einige immer noch auf Gelder, die sie vor Monaten beantragt haben.
Und dann war da noch
ein weiteres Denkmal für Fußballtrainer Jürgen Klopp in Liverpool. In der Randolph Street ziert jetzt ein riesiges Klopp-Gemälde eine Häuserwand. Thomas Bertsch.
Der Häuserwand kloppt bald die Faust und strahlt über das ganze Gesicht. Es ist nicht die erste Verewigung dieser Art in der Stadt, aber dieses Wandbild ist ganz nah am Stadion der Reds. Fun Fact dabei, die Bewohnerin des Hauses findet Klopp zwar super toll, eigentlich hätte sie aber noch lieber ein Gemälde von Kevin Keegan auf der Wand. Die Älteren werden sich erinnern, Kevin Keegan, legendärer Lockenkopf, spielte in den 70er Jahren nicht nur für den FC Liverpool, sondern wechselte dann in die Bundesliga zum HSV und wurde mit Hamburg deutscher Meister. Europas Fußballer des Jahres war er auch. Aber Klopp kann da mit seinem Champions-League-Sieg und vielen anderen Erfolgen auf jeden Fall mithalten. Und die Hausbewohnerin, die hat sich mit seinem Konterfei abgefunden. Denn für sie kommt Klopp sowieso gleich hinter Keegan.
SWR aktuell Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten. Morgens, mittags und abends.